Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Vorstellung des neuen Bild- und Textbands der Sachsenring, 90 Jahre Rennsporttradition. Das Buch stammt von Wolfgang Hallmann, hier neben mir langjähriger Kulturamtsleiter der Stadt Hohenstein-Ernsthal und, denke ich, einer der besten Kenner des Geschehens auf dem Sachsenring in den letzten Jahrzehnten. Und deswegen will ich auch gar nicht viele Worte machen, sondern ihm direkt das Wort übergeben.
Dankeschön. 90 Jahre Sachsenring, da muss man sich erst mal überlegen, was kommt alles so auf einen zu als Autor. Das sind erstmal über 1000 Sieger, das sind 15.000 Fahrer, das sind 100.000 Fakten, Geschwindigkeiten, Zeiten. Und wie bekommt man die also zwischen zwei Buchdeckel? So, geht's jetzt besser? Ja, wie bekommt man also diese ganzen Fakten und die vielen Fahrer, die vielen Namen, alle zwischen die zwei Buchdeckel? Und die Beschreibung der Rennen, wenn man jetzt mal ganz systematisch vorgeht, die scheidet natürlich aus. 90 Jahre sind einfach viel zu viel für 160 Seiten. Die kann man einfach nicht unterbringen. Es bleiben also Lücken. Ich habe mich also dann entschieden, dass ich nicht Bücher, die schon mal da sind, also über die Rennbeschreibung, über die Fahrer, dann auch eine Sammlung über die ganzen Maschinen, die hier gestartet sind, sondern ich habe mich entschieden für das, was am Rande der Strecke geschieht. Und Sie sehen hier also schon einige Bilder, die in der stillen Diashow vorüberlaufen. Die Bilder finden Sie dann alle im Buch. Ich habe mich natürlich dann auch den Fahrern der zweiten Startreihe verschrieben. Also die, die nicht überall vorkommen, die nicht die Zeitungen füllen. Und habe also auch über Leute geschrieben, die eine interessante Rolle spielen, aber die nie auf dem Podium gestanden haben. Und es ist also die ganze Vielfalt rundherum um den Sachsenring, die Sie hier in diesem Buch finden, in vielen Bildern, mit vielen Texten und vielen Geschichten. Und der Sachsenring und die Geschichte des Sachsenrings besteht natürlich aus vielen, vielen Geschichten. Einige wenige werde ich Ihnen zu Gehör bringen. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Fahrern, um die man nicht herumkommt. Da wäre so ein James Guthrie zu nennen, ein Ewald Kluge, ein Mike Hailwood, Agostini und natürlich Valentino Rossi, Janos Trapal und noch einige Hände voll von Weltklassefahrern, die auf der Strecke des Sachsenrings um Platz und Sieg kämpften und auch des Öfteren als Sieger hervorgehen. Wir haben also im Buch 280 Bilder, die meisten sind unveröffentlicht und sie liefern ein ganzes Spektrum über ein Stück Zeitgeschichte unseres Landes, also von der Weimarer Republik über das Dritte Reich, die DDR und das wiedervereinte Deutschland. Um den Sachsenring gibt es immer zwei Arten von Kämpfen. Das eine sind die Motorsportlichen, die sich auf der Rennstrecke abspielen. Und die anderen, der andere Kampf, der zieht sich bis heute hin und da geht es um den Erhalt der Rennstrecke. Momentan ist er rein formal gesichert bis zum Jahr 2022. Tja, und was erwartet Sie in dem Buch? Allgemein habe ich das schon gesagt. Und nun möchte ich mal einiges zu Gehör bringen, was Sie hier im Einzelnen sehen. Natürlich das erste Rennen, da gibt es noch ein Bild davon, das war 1927. Das war also der Start des Sachsenrings, ins Leben gerufen von einem Verein, der sich nannte Motorradfahrerclub Hohenstein-Ernsthal und Umgebung, gegründet 1925 und das erste Rennen, wie gesagt, 1927. Da finden Sie einige wenige Bilder wieder. Sie haben hier bestimmt schon einige gesehen. Momentan sind wir gerade beim Radrennen. Dazu kommen wir natürlich später. Es gibt im Laufe der letzten Jahre sehr viele interessante Dinge, die man also wiederentdeckt hat, zum Beispiel die Pokale von 1927, dann die ganzen Umbauten auf der Rennstrecke und wir haben also dann auch in den Jahren 1927, 28 noch kein Sachsenringrennen eigentlich, sondern das sind die Bad Berg-Viereck-Rennen, sogenannt der Sachsenring, die Bezeichnung Sachsenring kam erst 1937. Das hing folgendermaßen zusammen. Es gab einen Sachsenring schon in der Nähe von Tharandt, mitten im Wald und um ein Jagdschloss herum und um ein Gästehaus herum. Das gehörte damals im Dritten Reich, beziehungsweise war von ihm bewohnt, von Mutschmann, dem Gauleiter Sachsen. Und der wollte seine Ruhe haben und deshalb wurde 1933 das Sachsenringrennen dort eingestellt. Und diesen klangvollen Namen Sachsenring hat man dann auf den heutigen Kurs 1937 übertragen. 1938 gab es also das erste Mal ein offizielles Sachsenringrennen. Tja, 1927, 28 und dann war erstmal eine große Pause, denn es gab 1928 40 Unfälle. Und deshalb hat die Stadtverwaltung Hohenstein-Ernsthal das Rennen untersagt. 1934, es war eine ganz andere Zeit. Der militärsportliche Charakter überwog plötzlich und man hat sich natürlich dann durchgesetzt. 1934, der große Preis von Europa lief über die Bühne und 1934 der große Preis von Deutschland und 1936 der große Preis von Europa. In jener Zeit waren die Italiener und die Briten dominierend. Federführend war natürlich der Meisterklassefahrer James Guthrie, der schon 1934 und 1935 den Sachsenring-Pokal als schnellster Fahrer in der 500 Kubikzentimeter-Klasse gewonnen hatte. Und er stürzte aber 1937, kurz vor dem Ziel, und erlag leider seinen Verletzungen. Bis 1938 liefen also die Rennen in der braunen Ära und dann war kein Platz mehr für friedlichen Wettstreit mit anderen Nationen. 10 Jahre gab es eine Pause am Sachsenring und 1949 haben einige mutige Fahrer, die also schon vor dem Krieg gefahren waren, die Initiative ergriffen und 1949 kam es trotz vieler materieller Probleme zu einem neuen Sachsenringrennen. Das Ganze hing natürlich vom Wohl und Wehe des sowjetischen Stadtkommandanten ab und der war aber sehr motorsportfreundlich und genehmigte das Rennen, allerdings unter der Maßgabe, dass es eine demokratische Organisation sei, die das Rennen organisiere. Ja, nun wurden alle gefragt, nacheinander, die SED, die FDJ und so weiter. Alle scheuten sich natürlich vor der Arbeit und letztendlich kam es dann zum Kulturbund der demokratischen Erneuerung. Die hatten gerade einen fleißigen Kassierer, der hatte erstmal 18.000 Mark, das war damals ein unheimliches Geld, hatte er beiseite geschafft und das wollte der Kulturbund nun mit dem Rennen wieder verdienen und das hat auch geklappt. Man hatte große Werbung gemacht und es war natürlich auch materiell unheimlich problematisch, was man nicht an alten Wehrmachtsbeständen hatte, das gab es einfach nicht und ganz schlimm war natürlich der Mangel an Benzin. Für einen Normalbürger gab es damals 5 Liter im Monat. Und das zum Literpreis von 5 Mark. So, und trotzdem fand dieses Rennen statt, war ein Riesenerfolg. Und ein Jahr später, 1950, waren dann die höchsten Zuschauerzahlen überhaupt zu vergleichen. Wir hatten 18.000 Einwohner 1950, aber es kamen 480.000 zahlende Besucher. So, da können Sie sich vorstellen, was in den kleinen Städtchen Hohenstein-Ernstthal los gewesen ist. Und erst recht an der Strecke am Queckenberg, an der Start- und Zielkurve, 90.000 Besucher. Das gab es nur am Sachsenring. Und es gab natürlich auch eine ganze Reihe von interessanten Fahrern. Und einen will ich Ihnen jetzt mal vorstellen. Ich habe die Geschichte mal ganz schnell aufgeschrieben und vieles weglassen müssen. Aber ich glaube, sie ist interessant genug, denn dieser Mann, der übertraf den Hauptmann von Köpenick und alle anderen Hochstapler, die es je in Deutschland gegeben hat. Aber jetzt zur Geschichte. Ein gewisser Dr. Ernst Ring machte zwar auch als Rennfahrer von sich reden, aber er war doch eher ein Hochstapler allererster Güte. Als angeblicher Oberleutnant der Wehrmacht übernahm er 1945 die Stadt Chemnitz von den Russen oder übergab die an den Russen, wurde erster Bürgermeister der Großstadt, allerdings nur 8 Tage, bevor ihn die Russen inhaftierten. Kurze Zeit später wirkte er als stellvertretender Landrat in Wolmirstedt. Wenige Wochen danach setzte er sich nach West-Berlin ab. Dort heiratete er eine 20-jährige Schönheit, zog allein weiter nach Bayern, wurde geschieden, eröffnete die Dienststelle zur Rückführung von Kirchenglocken des Landes Bayern, also eine ganz wichtige Tätigkeit. Und zwischendurch saß er wegen Betrugs 10 Monate im Gefängnis, ließ sich danach auf Sylt nieder, eröffnete eine Negerbar, was auch das immer gewesen sein mag. Die Bar ging pleite und Ring tingelte mit einem geborgten 1,5 Liter Veritas Rennwagen durch die Lande und belegte auf dem Nürburgring einen 3. Platz. Im August 1950 erschien er zum Rennen auf dem Sachsenring, fuhr das Rennen jedoch nicht zu Ende, obwohl er nach eigenen Aussagen souverän gewann. Nach diesem Intermezzo wandte er sich wieder dem Westen zu. In Helmstedt an der Grenze wurde er wegen der Pleite auf Sylt verhaftet. Er sollte 18.000 Mark Kaution hinterlegen, die hatte er nicht, wollte sie aber besorgen. In Begleitung eines Polizisten ging es mit einem geborgten Buick 8 und dem Hänger samt geliehenem Rennwagen auf eine Odyssee durch Deutschland, um das Geld aufzutreiben. Bei den ersten beiden Stopps in Düsseldorf und Aachen war kein Geld zu holen, in wilder Fahrt. Der mitfahrende Polizist hatte ob der riskanten Fahrweise von Ring schon sein Testament gemacht, ging es zum Rennfahrer Fritz Ries nach München, doch der war nicht anzutreffen. Die Weiterfahrt führte nach Frankfurt. Als unterwegs der Sprit ausging, versetzte Ring mitten in der Nacht eine Schreibmaschine, die er im Auto liegen hatte. Mit dem Erlös füllte er den Tank. Weitere Stationen in Hannover und Hamburg brachten ebenfalls kein Geld. Das Drama nahm kein Ende. Nun versicherte Ring der Polizei, er bekäme das Geld in der DDR. Irgendwie entschwand er dem Westen, gelangte in Dessau an Präsident Bieg und auf seltsamen Wegen auch an Otto Grotewohl, bat um Asyl und um Begleichung seiner Schulden. Im Gegenzug würde er ab sofort nur noch für die DDR sterben, die für ihn das wahre Deutschland sei. Zunächst ging dieser wundersame Deal auf, man streckte ihm 10.000 Westmark vor. Mit Hilfe von Grotewohl, der nichts Schlechtes ahnte, ergaunerte Ring zudem einen neuen Motor von Kurt Baum aus Heinspitz, den er erst nach vielen Androhungen demoliert zurückgab. Am 1. Oktober 1950 startete Ring in Dessau zu seinem letzten Rennen in der Stadtausstellung, ausgerechnet neben Kurt Baum, dem Rennfahrer aus Heinspitz. Man kam ihm bald auf die Schliche, Ring tauchte unter. Er, der eigentlich Ernst Weise hieß und gar keinen Doktortitel besaß. 1984 starb er in Rien in der Schweiz. Also auch solche Typen gab es am Sachsenring. Aber die meisten Fahrer waren natürlich ehrliche Kämpfer auf der sportlichen Arena. Noch eine andere Geschichte, wie ein Rennleiter sich 1949 20 Mark verdiente. Das war so, dass man natürlich mit dem Zeitplan ein bisschen durcheinander gekommen war und die Streckensprechanlage, die noch aus alten Wehrmachtsbeständen bestand, die war schon lange kaputt, die Drähte waren abgerissen, die Zuschauer, die saßen auf Gartenzäunen, auf Dächern, auf Bäumen, und dadurch ging die Leitung. Ja, und nun kam die Dämmerung. Es waren noch 3 Rennen zu fahren. Ja, was sollte der Rennleiter machen? Er schickte ganz einfach 3 Rennwagen um die Strecke, da ja schon viele auf der Strecke nach Hause liefen, weil sie glaubten, das Rennen ist zu Ende. Die fuhren in langsamer Fahrt um die Strecke herum. In der Zwischenzeit ging ein alter Mann zum Rennleiter, gab ihm 20 Mark und sagte, das gebe ich Ihnen mal sicherheitshalber, damit Sie sich nach dem Rennen noch einen Strick kaufen können. Ja, das Rennen wurde in die Dunkelheit hineingestattet. Es ging alles gut und somit hatte sich der Rennleiter Heinz Flach 20 Mark verdient. Tja, und was finden Sie noch weiter in dem Buch? Natürlich alles, was so am Rande geschah. Es gab also ein kleines Sachsenringrennen. Das hatten ursprünglich die Kinder organisiert um einen Park in der Stadt, an dem die Rennstrecke vorbeiführte. Die Rennstrecke, die also damals noch 8,7 Kilometer rund lang war, die führte an diesem Park vorbei und hatte natürlich alle angeregt. Und es gab also von 1949 bis 1957 diese Holzroller- und Ketchenrennen. So, später gab es nochmal einen Versuch, das wieder aufzunehmen mit Seifenkisten, aber das hatte kein langes Leben. Ja, in dem Buch sind natürlich auch eine ganze Reihe spektakulärer Unfälle zu sehen, wo die Fotografen immer großes Glück hatten, dass sie gerade in dem Moment dastanden. Es gibt viele seltene Aufnahmen, zum Beispiel von einem Le Mans-Start, wo die Fahrer gegenüber ihren Fahrzeugen aufgestellt waren und mit der Freigabe zum Rennen über die Strecke rannten und sich in ihre Wagen setzten. Das gab es also nur bis 1969. Sie haben bestimmt schon eine ganze Reihe Bilder hier auch gesehen, zum Beispiel von den Radrennen, die sich auf dem Sachsenring abgespielt haben. Höhepunkt war 1960 die Radweltmeisterschaft. Der Sachsenring bekam ein neues Outfit, eine neue Streckendecke mit Schweizer Asphalt 1960-61. Und ab 1961 begann eine neue Ära am Sachsenring, nämlich die der Weltmeisterschaftsläufe. Und dann wurden natürlich Namen interessant. Zunächst Fahrer auch von uns, Ernst Degner, zum Beispiel der erste Sieger vom ersten Rennen auf dem Sachsenring unter dem Zeichen der Weltmeisterschaft. Und Giacomo Agostini kam einige Jahre später, Jarno Saarinen und viele andere mehr. 1971 siegte Dieter Braun in der 250 Kubikzentimeter Klasse und damals war die DDR bemüht, Anerkennung auf der Welt zu erhalten und hat natürlich auch gefordert, dass die DDR-Hymne bei Siegern im Ausland gespielt wird. Tja, und nun kam Dieter Braun als Sieger übers Ziel und jetzt musste das Deutschlandlied gespielt werden. Die Außenlautsprecher wurden abgestellt an der Strecke und die große Tribüne, die Holztribüne am Start und Ziel, die also immerhin 22.000 Mann fasste, die barst fast vor dem Lärm. Die Zuschauer sangen das Deutschlandlied mit, standen auf und das war natürlich für die Obrigkeit der DDR das Schlusszeichen für die Weltmeisterschaften. Und ab 1973 kam ein Absturz in die motorsportliche Steinzeit, aber halt. Es war natürlich auch eine Zeit der Edelbastler, der ganz erfinderischen Menschen, die aus schlechten Bedingungen einen ganz hervorragenden Motorsport geliefert haben und damit auch spannende Rennen und das Rennen überhaupt weiterging. Es waren natürlich viele, die um den Sachsenring herum wohnten, also in den Nachbarorten in Sachsen überhaupt. Es gab natürlich auch sehr dramatische Unfälle, die hier auch mit dargestellt werden. Es ist ja nun bekannt, der Motorsport ist nicht ganz ungefährlich und im Laufe dieser 90 Jahre hat es immerhin 20 tote Rennfahrer gegeben auf dieser Strecke. Einer der ersten war der Meisterfahrer von England, James Guthrie, aber es sind natürlich auch viele andere dann hier verstorben. Ja, das, was sicherlich interessant war, das war das Rennen der Trabanten. Und man hatte also eigentlich den Trabant nie für rennfähig gehalten, Aber das waren ganz, ganz interessante Rennen. Überhaupt die Spezialtourenwagen, die dann auf der größeren Klasse ab 1300 Kubikzentimeter mit Zastava, später mit Lada oder Wartburg über die Bühne gingen, waren durchaus interessant. Es gab auch eine tolle Entwicklung am Sachsenring, die vor allen Dingen für die Nachwuchsförderung von entscheidender Bedeutung gewesen ist. Und das ist die Entstehung der Sparte der Minibiker. Die Minibiker sind also zwischen Limbach-Oberfrohna und Hohenstein-Ernsthal entstanden. Die ersten Minibikes, die hatten noch Schubkarrenräder und die waren also selbst zusammengeschweißt. Das waren also ganz wilde Modelle. Und ich kann mich erinnern, in einem, sagen wir, illegalen Rennen auf dem Fahrschulübungsplatz hatte man immerhin die Spitzengeschwindigkeit von 36 Kilometer pro Stunde gemessen. Heute sind das andere Geschwindigkeiten. Heute kommt man mit so einer Geschwindigkeit sogar mit einem Pocketbike hin. Das sind also die noch kleineren Motorräder, die also von Kindern ab 4 Jahre gefahren werden und somit der Nachwuchs gesichert wird. 1990 gab es 2 tödliche Unfälle, eigentlich 3. Und das war natürlich das Aus für den Sachsenring. Wirtschaftlich war das natürlich auch unter D-Mark-Zeiten, 6 Tage nachdem wir die D-Mark erhalten hatten, ein Riesenfiasko. Und der Sachsenring konnte nicht mehr weiter betrieben werden. Er führte ja unmittelbar an den Häusern der Stadt, 2 Meter Entfernung fuhr der vorbei. Und es gab natürlich die Forderung, den Sachsenring weiter zu erhalten und neu zu erfinden. Und der Landrat Dr. Hempel, der damals zugange war, hat das also international und auch von der Planungsseite angeschoben. Er hatte auch viel Rückenwind von den Motorsportfans am Sachsenring. Ich kann mich dann noch an viele große Demos erinnern, die dann auch im Fernsehen übertragen wurden. Und es gab dann eine Verbindung nach Österreich zum ÖAMDC, also zum österreichischen Motorsportclub. Und mit dessen Hilfe ist es dann dazu gekommen, es war wie ein Wunder, dass ein neuer Sachsenring in der Nähe des Sachsenrings, teilweise unter Einbindung am Anfang noch von alten Sachsenringteilen, der Fall war. Nun hat man also, um die Marke Sachsenring zu erhalten, die Rennen in der Zwischenzeit von 1991 bis 1995 nach Tschechien verlagert und dort hatte man natürlich Most und Brünn im Auge und dort ist also der Name Sachsenring und die Sachsenringrennen erhalten geblieben. Im Sommer 1996 gab es also auf dem Verkehrssicherheitszentrumsparcours neue Rennen und schrittweise wurde also diese Strecke wieder ausgebaut. Zu den verschiedenen Jubiläen sind natürlich viele Weltklassefahrer gekommen und auch dieses Jahr zum 90. Geburtstag wird das wieder so sein. Giacomo Agostini wird da sein, Phil Reed wird da sein und viele, viele andere mehr. Auch Helga Steudel, eine Motorsport-Amazone, wie es doch einige gegeben hat. 1998 dann kehrten die Weltmeisterschaften zurück und sind bis heute da geblieben. Es gab also große Kämpfe auf dieser Strecke. Es gab natürlich viel Konkurrenz auf der Welt und der Sachsenring musste sich ganz schön strecken und vor allen Dingen auch mit Unterstützung des Freistaates die ganzen Bedingungen für den Motorsport aufbauen. Ja, gut. Ich bekomme gerade das Zeichen, dass ich mich langsam dem Ende entgegen bewege. Ja, und dann gab es natürlich noch viele verschiedene Ereignisse. Es gab also für jedem Rennen einen Sachsenring Grand Prix, eine Grand Prix Party auf dem Altmarkt, wo bis zu 10.000 Menschen gekommen sind und immer auf großer Bühne dann entsprechende Veranstaltungen liefen und auch Interviews mit Weltklassefahrern. Es gab Fußballspiele, Benefiz-Fußballspiele auf dem Pfaffenberg. Es gab auf dem Ankerberg, das ist also ein gegenüber der Strecke gelegener Berg, wo bis zu 15.000 Camper schon eine Woche teilweise vor dem Rennen ihren Platz gesucht und gefunden haben. Und das ist also ein besonderes Areal, wo sehr viel Action herrscht, so seitab vom Sachsenring und wo auch sicher viel Alkohol fließt. Ja, und es gibt natürlich eine ganze Reihe von Prominenten, ob das Niki Lauda war oder Peter Maffay, die an den Sachsenring gekommen sind, die hier Gäste waren. Natürlich immer die Ministerpräsidenten von Sachsen, die Nachfolger der sächsischen Könige. Und es gab viele Truppen und Mannschaften, ob das die Boxengassenmannschaft war oder die medizinischen Kräfte, die also enormes zu diesen Sachsenring-Rennen leisten. Es gab natürlich auch viele Veranstaltungen mit Fahrern, so zum Beispiel in der Western Ranch. Und das ist also so ein Indianer- und Western-Club. Und dort wurde also für die Fotografen jedes Jahr eine Veranstaltung durchgeführt am Lagerfeuer. Und da wurden natürlich die Facher auch mal ganz persönlich, erschienen dann natürlich auch in Western-Kluft, in Indianer-Kluft. Sie waren ja schließlich in der Karmai-Geburtsstadt Hohenstein-Ernsthal. Und das hat ihnen immer viel Spaß gemacht. Tja, Dieter Braun ist natürlich ein sehr bekannter Mensch am Sachsenring und neben Valentino Rossi, der wohl als der beliebteste Rennfahrer am Sachsenring gilt und der schon viele, viele Jahre die Treue gehalten hat und auch dieses Jahr sicherlich wieder kommen wird. Tja, es gibt am Sachsenring natürlich nicht immer nur schönes Wetter, sondern wir haben auch eine ganze Reihe von Regenveranstaltungen gehabt und da finden Sie wunderschöne Bilder. Und ich kann Ihnen also auch durchaus viele statistische Informationen noch geben, obwohl die ganzen Rennen nicht hier dargestellt werden können. So. Und zum Schluss haben Sie noch einen Überblick über die ganze Sachsenringstrecke, einschließlich Ankerberg. Und wenn ich diese Handzeichen richtig gedeutet habe, dann ist das für mich heute die schwarz-weiß karierte Flagge und das Rennen ist für mich heute zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Herr Hallmann. Ich denke, Sie alle haben gemerkt, in einer halben Stunde völlig unmöglich, all die vielen Geschichten rund um den Sachsenring darzustellen, die Sie in diesem Buch finden, zusammen mit, glaube ich, 280 Fotografien. Wenn Sie möchten, besteht jetzt hinter der Wand hier auch die Möglichkeit, das Buch anzuschauen, zu erwerben. Und Herr Hallmann wird es Ihnen bestimmt auch gerne signieren, wenn Sie das möchten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wiedersehen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.